Danke, Herr. Danke, Herr. Vater, danke, dass du einfach größer bist als alles, was wir haben, Herr. Du bist wirklich anbetungswürdig und du bist wirklich dieser Vater, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich durch deinen Geist in uns leben möchtest und jeden dafür ausgesucht hast, dein Kind zu sein. Vater, komm du, Herr. Komm du, Vater. Öffne die Wahrheit über dein Wesen, dass wir dich erkennen, Herr. Und dass diese falschen Bilder irgendwo abfallen, Herr. Abfallen, Herr. Dass sie raus aus unseren Herzen gehen, Herr. Und dass wir die Wahrheit sehen, Herr. Denn die Wahrheit macht frei. Christus, du bist gekommen, die Beziehung wieder herzustellen. Du bist gekommen, um Identität mit dem Vater zu geben. Und ich bitte dich, Herr, lass deinen Geist wirklich so unter uns sein, dass wir täglich neue Dinge erfahren, Herr. Dass wir täglich neue Dinge erleben, Herr. Dass nichts Altes bleibt, Vater. Und dass die alten Gewohnheiten gehen, Herr. Dass wir verliebt, immer wieder neu verliebt in dich sind, Herr. Und dass nichts anderes bleibt, Herr, als die Liebe zu dir, Herr. Dass die Grenzen einfach wegspringt, Herr. Dass wir den Raum mit deinem Geist gehen, der wirklich möglich ist, Herr. Wo alles möglich ist, Herr. Vater, lass du wirklich deinen Geist unter uns sein. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass du das Maß erhöhst, Herr. Lass alle Dämme brechen, Herr. Lass alle Dämme brechen, Herr. Dass die Menschen frei sind im Herzen, in Seele und Geist. Dass Menschen geheilt werden in Geist, Seele und Leib, Herr. Und dass wir immer mehr erleben, dass du da bist, Herr. Und wir spüren und spüren, Herr. Erlebung und Erleben, Herr. Danke, Vater, dass du wirklich in uns lebst. Und wir Steine, wirklich lebendige Steine sein können in deinem Werk. Die Braut für deinen Sohn. Vater, Herr, hilf, dass die Liebe unter uns ist, Herr. Und wirkliche Liebe, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du anders da bist, als was mir viele, viele gesagt haben, Herr. Danke, Vater, Herr. Dass du kommst, um jede Hürde wegzunehmen, Herr. Jede Wand in unseren Innern, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr. Dein Wille, Vater, ja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen. Oh, stark. Wow. Danke, Herr. Vater, du bist Familie. Das hier ist Familie, Vater. Und ich danke dir dafür, Herr. Gemeinde sollte nie eine Zusammenkunft sein von irgendwelchen Diensten, sondern nur von Brüdern und Schwestern. Ja. Danke, Herr. Ich starte heute einfach mal. Mal gucken, wie lange es geht, was es kommt. Da kann man sich ja bei mir nie sicher sein. Ich habe mal kurz einen Abriss für vorige Woche, wo dann der Henk da war, oder vor zwei Wochen besser gesagt, habe ich vorher immer gedacht, ah, Vater, jetzt kommt einer, den habe ich kennengelernt, in Peine oben, dachte, interessanter Typ, starker Typ. Da wollte wieder über die Vaterliebe Gottes reden. Ich dachte so, oh Herr, darüber predigen wir schon seit 4 Jahren intensiv. Was soll uns da noch erzählen? Na, so ungefähr. War in meinem Inneren. Ich dachte so, ah, na gut. Ich habe selber nicht viel mitbekommen. Ich war sehr viel eingespannt draußen in der Küche. Und habe mir die Predigten dann im Nachhinein angehört. Wer es gerne möchte, bei uns auf der Internetseite kann man die nachhören. Und war begeistert, war Vater sehr dankbar dafür, weil es war irgendwie das zusammengefasst an 4 Tagen, was wir seit 4 Jahren erzählen, war sehr, sehr komprimiert zusammengefasst und natürlich mit einer besseren Wortwahl und da ist er 62, da kann sich besser ausdrücken als ich. Und wo du einfach gespürt hast, ja Herr, genau so ist es. Er hat viel aus den Dingen gesprochen, die ich in meinem Herzen Jahre gefühlt habe und die Menschen halt meistens anders erzählen, ja, Brüder und Schwestern manchmal anders erzählen, weil sie einfach ein verschobenes Vorderbild haben, genauso wie ich eins hatte oder habe. In manchen Teilen meines Inneren wahrscheinlich immer noch. Und ich fand es so stark, da waren so ein paar Dinge drin und natürlich diese Intimität, die Beziehung, die du mit dem Vater hast, das ändert irgendwie den Blick auf alles, auf dem Wort, ändert das den Blick, in der Beziehung untereinander ändert das den Blick und vor allen Dingen zu ihm selbst. Und das war für mich immer so ganz wichtig, dass ist für mich immer wieder so eine Triebfeder, die ich auch immer wieder, wenn ich merke, dass irgendwie nicht so richtig läuft, wenn man das sagt, Vater, du musst mich herausbringen. Weil ich weiß, ich kann es nicht. Ich habe das vor langer Zeit erkannt, Herr, dass ich es nicht bringe. Dass man es einfach nicht schaffen kann. Dass man nicht so gerecht sein kann. Nicht so gut sein kann. Nicht einfach, dass es nicht geschaffbar ist. Ich fand besonders stark, waren zwei Sachen, die haben mich richtig, richtig begeistert. Unter anderem das eine war, wo er gesagt hat, kannst du das Leben noch genießen, nachdem du Christ bist? Boah, da habe ich gestaunt. Da war ich gerade da draußen, wir haben uns unterhalten und der Satz, da kam so und da musste ich kurz stillhalten. So, boah, was war das für ein Satz? Boah, da drückt zu viel aus. Kannst du das Leben noch genießen, nachdem du Christ bist? Und er hat so recht. Ich habe das selbst in meinem Leben, wenn du das so ein bisschen reflektieren tust, mit deinem eigenen Leben, habe ich oft gemerkt, hey, du bist Christ geworden und du musst und du sollst doch dann und dann müssen wir doch auch und übrigens, und das ist ganz wichtig. Und irgendwie gefühlt hast du dich in etwas hineingebracht und hast dabei vergessen zu leben. Du hast eigentlich selbst nicht mehr, du hast irgendwie gedacht, morgen passiert und du musst das machen, du musst es so machen, aber du hast vergessen zu leben. Dieser Satz hat mich lange begleitet, die ganze Woche wieder. Ich fand es interessant, dieser Gedanke einfach. Den wollte ich einfach bloß nochmal mitgeben, weil er mich wirklich fasziniert hat. Und das andere war für mich diese Intimität, die wir einfach haben können, weil Jesus das für uns gemacht hat. Weil Jesus für uns diesen Preis bezahlt hat. Weil Christus gekommen ist, um genau das zu tun, dass wir wieder die Möglichkeit haben, diese eine Beziehung zu führen. Das, was von Anfang an gedacht war. Das, was von Anfang an die Erschaffung der ganzen Menschheit überhaupt Sinn gemacht hat, war die Beziehung, die der Vater mit uns führen kann. Und da hat er uns ein klein wenig niedriger gemacht als er selbst und hat gesagt, diese will ich haben, mit ihrem freien Willen, mit ihrer freien Freiheit zu entscheiden, wie sie Dinge tun wollen. Mit der Kreativität in ihrem Inneren, dass ich ihnen Wesen zeigen kann und sie sagen mir einen Namen und ich sage, jawohl, so soll das Tier heißen. Fand ich stark. Er hat ihm vertraut. Er hat gewusst, dass sie scheitern könnten. Und trotzdem hat er alles Mögliche gemacht. Und diese Freiheit ist eigentlich das, was für mich eigentlich das wichtigste Gut ist, was ich, seitdem ich Christ bin, ist halt genau diese Freiheit. Ich darf alles. Manches dient mir nicht zum Guten. Ich darf alles. Und trotzdem möchte ich manche Dinge nicht mehr. Und ich will aus Liebe heraus handeln. Zu ihm hin. Und nicht mehr dieser stumme Diener sein, dieser stumme Knecht, dieser. So habe ich mich halt immer gesehen, wenn durch Leistung irgendwie kommst du zum Vater. Habt ihr schon öfters mal erzählt, wenn man nicht weiß, was Liebe bedeutet im Herzen. Ich wusste es nicht mehr. Und dann liest du diesen Satz. Diejenigen, die mich lieben, sind die, die meine Gebote halten, sagt Christus. Da dachte ich, jetzt hast du es. Das ist dieser Punkt, wo du wirklich das beweisen kannst, dass du ihn liebst. So war für mich der Gedanke. Jetzt kann ich dir beweisen, Christus, jawohl, ich liebe dich. Weil ich nicht weiß, wie man das fühlt und weil ich nicht weiß, wie das funktioniert, werde ich einfach die Regeln halten und dann zeige ich und beweise ich dir, jawohl, ich liebe dich. Geht bis in gewissem Maß. Ich weiß nicht, wer das schon alles mal probiert hat. Ich bin kläglich gescheitert. Glückwunsch an jeden anderen. Obwohl ich nicht glauben kann, dass es jemand gewonnen hat. Weil die Hürde ist zu hoch. Dann wurde mir schlau erzählt, ja, Jesus hat es ja runtergebrochen auf zwei Gebote. Liebe Gott, den Vater, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von ganzem Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann ist das ganze Gesetz erfüllt. Klang einleuchtend, dachte ich, jawohl, jetzt haben wir es, das ist wieder die Lösung. Aber ich konnte nach einer Weile, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr für die letzten 5 Minuten garantieren konnte, dass ich Gott von ganzer Seele, von ganzen Gemüten, von ganzem Verstand geliebt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr das von gestern behaupten oder von heute? Habt ihr durchgängig Gott geliebt? Also ich nicht. Bin ich schon wieder durchgefallen. Und wenn du das dann Ganze zu Bild komprimierst, habe ich zum Herrn gesagt, ja, was wiegt denn das jetzt auf, meine Fehler? Kann ich das in eine Waagschale werfen? Kann ich die Leute, die ich für dich bekehrt habe, in die Waagschale dafür werfen, um meine Fehler aufzuwiegen? Funktioniert es dann? Ist dann mein Gewissen beruhigter? Kann ich dann wirklich vor dir treten und sagen, Herr, guck mal, das ist zwar mein Fehler, aber ich habe auch das für dich getan. wieder handelt man irgendwie wie ein komischer Knecht. Und irgendwie habe ich begriffen, dass das auch nicht funktioniert, weil ich nicht weiß, was der Preis ist. Ich wusste nicht, was ich aufwiegen kann. Weil seitdem ich Christ bin, habe ich viel Mist gebaut auch noch. Dinge, die mir am Anfang gleich nicht bewusst waren. Manche Sachen, die mir bewusst waren. Und trotzdem habe ich sie manchmal getan, weil ich im Herzen einfach Gott in der Sache nicht geliebt habe. Deswegen habe ich es gern gemacht. Pornografiesucht, Selbstbefriedigung. Das Offensichtliche, das Rauchen, das Trinken, das war dann irgendwie nach 3-4 Jahren mit Christus verschwunden. Könnte mich keiner anklagen. Aber die anderen Dinge, die Leute nicht sehen, zu Hause, wo keiner hinguckt, war kein Thema. Bleibt natürlich aber etwas. Du setzt eine Maske auf, weil jedes Mal, wenn die Leute da sind, bist du wieder Christ. Wenn sie weg sind, bist du wieder bei der Welt. Und das war irgendwie eine Spirale, in der du dich befindest. Und irgendwie fand ich das nicht das, wohin es gehen soll. Oder das, was der Vater für uns oder für mich einfach sich ausgedacht hat. Und ich dachte, Herr, Mensch, irgendwie funktioniert das ganze Beziehung mit dir nicht so. Irgendwas ist ja faul. Irgendwas muss ja passieren, dass in meinem Inneren dieser Unfrieden aufhört. Weil auf der einen Seite weiß ich, dass ich dein Kind bin. Ich habe den Geist Gottes in mir. Ich habe Dinge schon erlebt oder erlebe Dinge noch. Und trotzdem ist in einem so ein schwieriges Kampf, wo ständig immer diese Anklage ist auf der einen Seite, aber auch der Frieden von deiner Seite. Was ist nun? Und diese Frage hat mich wirklich, oder beschäftigt mich sehr, sehr oft, oder hat mich sehr viel beschäftigt. Und ich habe davon schon mal berichtet, dass eines Tages ich so im Bett lag und der Herr zu mir gesagt hat, stell dir vor, wenn du mir glaubst und die Liebe tatsächlich alles wegnimmt, dir alles vergibt und du sündigst und drehst zu mir um, dann steht in meinem Wort, dass die Liebe dir alles glaubt. Und ich glaube dir, jedes Mal. Und das hat mich zerbrochen. Das hat mich zerbrochen, weil es etwas ist, was du nicht greifen kannst, was du nicht in eine Waagschale legen kannst, was du einfach nur aussprichst, es tut mir leid. Und Gott sagt, angenommen. Mehr gibt's nicht. Also ich weiß nicht mehr, was man machen sollte. Früher habe ich dann immer noch gedacht, ein bisschen Fastenzeit muss sein und ein bisschen Gebetszeit jeden Morgen muss noch sein und das für 2-3 Wochen. Ein bisschen mehr als vorher, damit du auch zeigst, dass du besser drauf bist als sonst. Aber mehr gibt es eigentlich nicht. Das ist die Einfachheit des Evangeliums. Stark. Da habe ich gesagt, Herr Mensch, das ist so einfach. Das sage ich in letzter Zeit oft. Weil das Problem ist, dass es wirklich alles so einfach ist. Nur Menschen haben Konstruktionen gebaut oder Dinge gebaut, um Sachen vielleicht, ja, ich sage mal, auch aus Furcht heraus, dass Menschen nicht erst in eine Falle tappen, haben sie halt irgendwelche Regeln erlassen. Oder haben Konstruktionen gebaut, damit die Menschen nicht erst in solche Fallen hineingehen. Ne? Zum Beispiel für mich, ich bin aus einer Atheistenfamilie, aber ich weiß, Brüder und Schwestern von mir, die groß geworden sind in einer christlichen Familie, die hatten halt Jugendgottesdienste und wo dann halt von klein auf den Kindern geschult worden sind an allen wissenswerten Dingen aus der Bibel. Ich habe viele solche Freunde. Und ich finde es auch stark, ist schön, die wissen viel. Problem ist, die lesen alle nicht mehr in der Bibel. Weil sie von klein auf das so indoktriniert worden ist, dass sie jede Geschichte kennen. Die schlagen das Wort auf, David, ah, kenne ich alles. Da hat so gehandelt, das hat er gemacht, das hat er gemacht. Sie schlagen auf, egal was, wissen alles. Angeblich. Muss ich immer dazu sagen. Angeblich. Und ich habe gemerkt, dass sie dort selbst in dieser Art und Weise nicht vorankommen. Weil Leute aus Furcht diese Dinge getan haben, damit mein Kind ja nicht in diese weltliche, böse Welt hineingehen muss. Also ich komme aus dieser wilden, bösen Welt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, zu meiner Bekehrung hat das Gott einen Scheiß interessiert. Um es mal einfach mit harten Worten zu sagen. Es war ihm völlig egal, was ich bis dato für Filme mir angeschaut habe. Es war ihm völlig egal, wie viele Frauen ich gerade hatte, was ich für Drogen genommen habe, wie viel Alkohol ich getrunken habe, wie viele Leute ich zusammengeschlagen habe. Das war ihm völlig, völlig egal. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich wurde angenommen. Und das wusste ich. Gott ist mir begegnet in dem Moment. Also kann es das nicht sein, dachte ich. Das kann es nicht sein. Ich kann meine Tochter, ich habe selbst ein Kind und weißt du, welche Kämpfe man da als Eltern irgendwo hat. Aber das habe ich gesagt, Herr, ich möchte nicht, dass meine Tochter nur um ihren Gefallen zu tun, Dinge macht. Durch Gebet. Irgendwelche Sachen, wo man sagt, komm Lena, bet du doch mal. Finde ich nicht gut. Tut mir leid, also wer das macht, kein Thema, könnt ihr gerne machen. Darum geht es gerade gar nicht. Ich versuche das Beispiel zu finden, dass man halt er versucht, Dinge zu machen oder in Kindern hineinzulegen. Das, der Gedanke ist ja richtig, aber ihr macht es am besten durch euer Vorleben, eurer eigenen Person. Durch dem, wie ihr seid. Ich glaube, meine Tochter lernt am meisten bei mir, weil ich reagiere in Situationen, wie ich reagiere. Das ist, denke ich, das, was es am meisten bringt. Das lehrt meine Tochter mehr als die ganzen Dinge, die sie vielleicht im Wort Gottes lesen kann in der Sonntagsschule. Und diese Sachen, habe ich gesagt, Herr, wie kann man das verhindern, dass man immer wieder in dieses Machen hineinfällt? In dieses Ich muss, ich soll und eigentlich müsste ich. Und es ist wirklich wahrscheinlich so einfach, wie es ist. Aber nachdem ich immer Jesus angeschaut habe und irgendwann mal begriffen habe, dass wenn ich ihn anschaue, den Vater entdecke, in all seinem Handeln, in all seinen Gedanken, in all seinen Tun, in all diesen Beweggründen, dann habe ich gedacht, Vater, du bist nie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil mein Vater war immer sehr streng, da gab es nur Leistung und er ist ganz anders da. Du bist angenommen, so wie du erstmal bist, egal wie du kommst. Spielt keine Rolle. Und dann dachte ich, ja, das kann doch nicht sein. Du musst doch irgendwas machen, nachdem ich Christ bin. Also ich musste doch irgendwas sein, was ich tun muss. Und er sagt, ja, es gibt Dinge. Es gibt Dinge. Die sind vorbereitet. Die kommen, wenn du sie willst. Und wie viel du davon willst, das liegt auch an dir. Das ist deine Entscheidung. Wie viel möchtest du von mir? Vollständig? Weniger? Der Henk hat es schön zusammengefasst, hat mir gesagt, willst du einer von den vielen sein? Einer von den 70, einer von den 12 und einer von diesen dreien, die ganz besonders waren. Wo ich sage, ja, ist gut zusammengefasst so für mich. Weil es gibt so die Möglichkeit und für alles hat der Herr irgendwo einen Plan für dich. Und es liegt an deiner Entscheidung, was du möchtest. Das muss jeder für sich entscheiden, weil es kostet dich alles. Je mehr du willst, umso mehr musst du bereit sein, deins abzulegen. Je mehr du mit dem Vater erleben willst, umso mehr musst du bereit sein, von deinem Leben hinzulegen. Wir können nicht das eine und das andere haben. Funktioniert nicht. Und ich habe gesagt, Herr, ich will eigentlich alles. Das habe ich von Anfang an immer gesagt. Dachte also, wo der Henk das gesagt hat, so dachte ich, na, wenn er jetzt fragt, er will unter den ersten drei sein, gehen wahrscheinlich alle Hände hoch. Logo, würde ich ohne meine Hand heben. Ohne drüber nachzudenken, was es vielleicht kostet. Habe ich ja damals, wo ich bei Versorgung nicht drüber nachgedacht. Wollt ihr, dass der Herr euch vollständig versorgt? Ja, Logo. Mach ich mit. Klingt doch gut. Da ist er reich. Bin ich auch reich. Der Herr hat es gefreut. Die Entscheidung war klasse für ihn. Denke ich. Aber ich habe die ganze Sache nicht durchdacht oder gedacht, dass es Konsequenzen haben könnte für mich. Was bedeutet das, vollständig abhängig zu sein? Was bedeutet das wirklich? Weil ich kann nichts behalten. Es ist alles nicht mehr meins. Das kommen auch später solche Gedanken darüber. Und das ist heilsam, klar. Aber in dem Moment, wenn du dann halt der Herr mal so nachguckst, was da alles so wichtig ist und vielleicht das eine oder das andere mal abschneidet als Versorgungslinie und du merkst, hey, ja, ich habe doch gesagt, du sollst mein Versorger sein. Was passiert hier? Und der Herr sagt, ja, ich will ja dein Versorger sein, aber dann muss ich erstmal das andere wegnehmen. Wo du denkst, dass es Versorgung ist. Und so geht es irgendwie in allen Geistern, egal in welchen Bereichen. Du sagst, Herr, jawohl, das will ich. Ich möchte für dich im Dienst sein. Ja, das beginnt meistens ganz klein. Das beginnt ja nicht dort, wo man, dass man wieder Bonke vor der, was weiß ich, eine Million Menschen steht und feurig das Evangelium verpredigt. Und man sieht und sieht und denkt, wow, boah. Das beginnt irgendwo anders da. Und dessen muss man sich bewusst sein. Bist du bereit dafür? Immer wieder diese Fragen. Ich glaube, das ist halt auch meine, oder sollte für viele Leute immer diese Triebfeder im Herzen bleiben. Jesus, wie drücke ich es am besten aus? Mein Herz ist immer dort am Fragen und zu sagen, Herr, ich bitte dich, mach mich bereit, das alles tragen zu können, was du hast. Ich will das nämlich haben. Ich will es haben. Ich möchte dieser eine für dich sein, mit dem du die Dinge tun kannst. Oder zumindest das vollständig ausfüllen, was du für mich angedacht hast. Und ich weiß, dass ich es aus mir heraus nicht schaffe. In dieser Waagschale, die ich versucht habe, kann ich reinlegen, was ich will. Und ich weiß, ich gewinne nicht. Weil ich zu oft in meinem Leben schon gesündigt habe. Zu oft. Selbst als Christ. Zu oft. Kann ich offen drüber reden. Das ist kein Thema. 10 Jahre pornografiesüchtig. Selbstbefriedigung. Ich weiß nicht, wie viele Männer es hier gibt, die es nicht haben. Freue ich mich für sie. Also ich war voll drin. Und ich weiß um die Gefahr, dass ich jederzeit dort reinrutschen kann. Jederzeit. Bin davor nicht gewappnet. Kann sagen, jetzt ist alles durch. Ich bin der Stärkste. Kann ich sagen. Ihr könnt es schlecht überprüfen. Wäre töricht für mich. Weil der Herr wird nämlich dann mal nachgucken, ob es wirklich stimmt. Ich bin jeden Tag glücklich, jeden Tag mittlerweile, wenn es nicht passiert. Und sage, Herr, danke. Jeden Tag. Weil ich weiß, wenn ich nur einmal glaube, dass ich es habe und der Herr nimmt, dass ich ein kleines bisschen nachgucken würde, falle ich. Dafür bin ich schon zu oft gefallen. Zu oft. Und jedes Mal kommt diese Hand von dem Vater nicht zur Verurteilung, zur Aufrichtung. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Also nach dem 100.000. Mal, so gefühlt, ist das dann irgendwann komisch. Weil man sich selbst bestrafen möchte. Man ist als Mensch angelegt in Religiosität, in ich muss, ich soll. Das war alles da. Und jedes Mal kommt diese Hand und hat gesagt, ist okay. Du bist gereinigt. Oder Jesus zu mir sagte dann, du kannst nicht mehr schmutzig werden, nur deine Füße können ein bisschen dreckig werden. Komm, lass sie uns putzen, dann geht's weiter. Jedes Mal. Und dann irgendwann im Inneren passiert es, dass du sagst, okay Herr, wenn ich eines Tages vor dir stehe, weiß ich ganz genau, eins weiß ich ganz genau, wenn die Gnade funktioniert, bin ich bei dir. Wenn sie nicht funktioniert, nicht. Also bleibt nichts mehr im Angebot. Ich kann dir nichts mehr anbieten. Gar nichts. Es ist nichts mehr da. Ich kann nicht sagen, das kann ich besonders gut, Herr, nämlich nur da. Das ist stark. Weil der Herr hat gesagt, dein Leben soll das Zeugnis sein. Mein Leben ist immer mehrere Dinge. Es sind nicht nur die guten Dinge, die der Herr mit mir gemacht hat, die könnte ich ja ständig erzählen, die sind stark, sondern halt an meinen Fallen. Es ist alles und alles dient zum Zeugnis Gottes. Weil ich glaube, dass das meistens das ist, was man die Leute immer wieder hören müssen. Menschen stehen im Kampf. Sind im Sieg und sind an der Niederlage. Und trotzdem ist dieser Vater da, der sie immer wieder aufhebt. Immer wieder aufhebt. Und noch einmal aufhebt. Ihr müsst euch das immer wieder mal durchatmen lassen. Diese Einfachheit. Für mich ist das alles. Alles. Und vor 10, vielleicht so 10 Jahren hätte ich das niemals gepredigt, weil ich gesagt hätte, wah, Hypergrace. Alles Verrückte. Was erlaubt er sich da vorne zu sorgen? Ist da wahnsinnig. Jetzt haben alle die Erlaubnis zu sündigen. Habe ich nie gesagt. Weil jeder, der vom Geist Gottes gekostet hat und wo der Geist Gottes in einem lebt, hat den Drang, sich zu heiligen für Gott. Das ist die Wahrheit. Er hat den Drang in sich. Es ist da. Ich will für den Herrn gefallen. Das ist gar kein Thema. Das war noch nie die Frage gewesen, seitdem ich Christ bin. Noch nie. Seitdem ich einen Heiligen Geist habe, habe ich mich das nie gefragt, dass ich Gott nicht gefallen will. Noch nie. Aber ich bin immer kläglich gescheitert, wenn ich es aus mir heraus probiert habe. Das ja. Aber das war noch nie meine Frage. Immer will ich Gott gefallen. Egal, was ich tue. Aber viel zu oft, wenn ich versuche etwas, geht es in die Hose. Deswegen, Hypergrace, ist nur so ein moderner Ausdruck dafür. Ich habe so eine Person nie kennengelernt. Wirklich nicht. Wer eine kennenlernt, bitte mir mal zeigen, möchte ich kennenlernen. Der wirklich in seinem Herzen das beschließen kann und sagen kann, das ist kein Thema, ich kann sündigen, was ich will und der Herr ist alles cool. Ich habe überhaupt keine Lust, mich zu verändern. Ich kenne so Menschen nicht. Ich kenne so Menschen nicht. Weil wenn dieser Geist wirklich in dir lebt, dann hat es automatisch diesen Drang in dir, Gott zu gefallen. Das muss da sein. Das ist normal, es ist Geist gegeben. Es ist genauso wie der Hang, Gemeinschaft zu haben. Das ist eigentlich auch so ein Geschenk Gottes. Das hat mich getroffen, seitdem ich Christ bin. Für immer will ich mit den Leuten immer zusammen sein. Immer. Immer. Ich habe letzte Woche mal, war ich Samstag mal ausnahmsweise nicht. Das war für mich schwer. Das war für mich wirklich schwer, weil ich das mag. Ich liebe das. Jeden Moment einfach mit meinen Brüdern und Schwestern zu verbringen. Weil es für mich immer Familie war. Immer. Aber einmal in 3 Jahren musste ich meine Auszeit machen. Weil Gott will, das, was er hier baut oder das, was er eigentlich überall versucht zu bauen, ist ja das Verständnis in uns, dass durch den Geist wir wirklich dieser eine lebendige Stein sind. Dieses Gebäude hier spielt keine Rolle dabei für den Herrn. Das ist dem völlig gleich. Egal, wo wir uns treffen, ist es ein Treffen der Heiligen. Egal wo. Wir müssen bloß verstehen lernen, dass das nicht an Räume gebunden ist, so wie der Herr kann nur hier wirken. Hier ist der Geist besonders. der das glaubt, der hat es nicht verstanden, dass das Quark ist. Weil wenn der Geist in dir lebt, ist der Schritt, wo du hinausgehst, auch schon, er ist immer noch da. Du kannst ihn nicht abschütteln und sagen, hier ist er, jetzt bin ich weg. Es wird zu oft betont, da müsst ihr hinfahren, da ist das Feuer Gottes. Das Feuer Gottes ist in dir, wenn du danach suchst. Definitiv, definitiv. Natürlich lustig, wenn man so durch zusammentrifft in größerer Runde und es sind viele da, die viele diesen Hunger, diese Suche, dieses immer wieder Hinkehrende und sagen, der Vater, ich brauche mehr, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich schon alles haben durch den Geist Gottes, aber sie fragen trotzdem, weil sie eigentlich mehr wollen, dann passiert es natürlich, dass es noch umso mehr oder kraftvoller ist da oben. Und natürlich ist es storig. Deswegen hat er auch Gott Gemeinschaft gemacht, weil das total lässig ist. Er ist auch zu dritt. Er, der Vater und der Heilige Geist bilden ja auch schon die Einheit. Also liebt er es auch. Ist ja nicht, dass es irgendwo nur für uns ist. Deswegen ist es vom Geist her gegeben. Und diese Suche nach dieser Familie, das ist das, was Gott gerade für mich in den Gemeinden betont. Es passiert nicht ohne Grund, dass in den Kirchen immer mehr Leute austreten aus den traditionellen Kirchen. Das passiert nicht ohne Grund. Der Vater ruft. Wer das nicht sehen kann, schade. Aber der Vater ruft gerade jedes Herz heraus. Definitiv. Für die manchen ist es Zeit zu gehen, für manche bleibt noch etwas dort. Aber es geht darum, dass der Vater sagt, komm zu mir, lerne mich kennen, wirklich kennen und schmecke den Geist Gottes. Damit ihr das tun könnt, damit ihr befähigt seid, das zu machen, was ich tun möchte. Hier in dieser Welt, jeder auf seine Art, jeder auf seinen Glauben, jeder auf die Dinge, die er hat. Ohne Verurteilung. Und dann kann er Dinge tun und baut für uns etwas Neues, für ihn nur Dinge, die schon da waren. Weil die letzte Gemeinde wird definitiv so sein wie die erste. Sie wird alles miteinander teilen. Sie wird viel Gemeinschaft haben. Ob das immer an einem Ort ist, weiß ich nicht, wie auch immer das aussehen mag. Die Details werden wahrscheinlich schwierig sein. Weil ich bin Gott auch dankbar, dass er nicht alles niedergeschrieben hat. Stellt euch mal vor, Gott hätte in die Bibel alles niedergeschrieben, was ihr wissen wollt. Alles. Wer hätte denn noch Gemeinschaft suchen mit dem Vater? Keiner. Mit denen die Bibel hoch ehren, machen wir heutzutage auch schon. Sie kommt über die Beziehung Gottes. Der Vater hat zu mir eines Tages gesagt, alles, was zwischen mir und dir steht, ist ein Götze. Spielt keine Rolle, wer das ist. Das kann selbst die Bibel sein. Weil wenn ich die Bibel mehr anbete als den Vater selbst, der sie gesorgt oder geschaffen hat, läuft es verkehrt. Da kann eine Maria dazwischen stehen, da kann ein Pastor dazwischen stehen, da kann irgendeine Person, ein Ehepartner, ein Kind, da kann alles Mögliche dazwischen stehen, was dich ablenkt von dieser einen Beziehung. Er hat gesagt, zwischen mir und dir brauche ich niemanden, ich brauche keinen Mittler. Und es war von Anfang an nie gedacht, einen Mittler zwischen dir und mir zu schalten. Am Berg Sinai war das nicht gedacht, er wollte dem ganzen Volk begegnen. Dem ganzen Volk. Das Volk hat abgelehnt. Wie heutzutage auch. Ist ja auch bequemer. Eine Kirche, stelle ich mir stark vor, sitzt drin, Kirchensteuer ist abgezogen, unterhalte mich, Pastor. Und bei WWchen rufe ich an, sehe zu, wie du das hinkriegst oder ob du dabei zerbrichst oder nicht zerbrichst, ist mir völlig egal, weil ich habe dich bezahlt davon. Du bist doch die Elite. All diese komischen Denken, die Elite, Ältesten, die wirklich anfangen, sich zu beherrschen wie Herrscher über die Leute. All diese Dinge kommen nur zustande, wenn diese Liebe untereinander fehlt. Wenn diese Liebe, dieses Treibstoff nicht mehr ist, wenn du den Nächsten nicht höher achtest als dich selbst, wenn du sagst, okay, ich bin wichtig, mein Dienst ist stark und die anderen, ihr dürft schon größer werden, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich will immer jeden. Mal bin ich ganz weit vorn. Ich weiß nicht, ob ich da aus alleiniger Erfahrung rede, aber ich habe gemerkt, dass es viele gibt, die genau daran zerschlagen worden sind. Genau daran. An Leitungssystemen, an geprügelt worden sind, weil sie Gedanken mit reingebracht haben, die in dem Moment unerwünscht waren. Weil vielleicht die Leiter auch in dem Moment blind waren. Auch vielleicht das Verständnis noch gefehlt hat von Leiterschaft. Vielleicht auch verstanden worden ist, dass es eigentlich, wie Christus es gelehrt hat, weil es gab ja schon in seiner Zeit, dass die Jünger sich gestritten haben, wer nur der Größte ist. Gab es ja schon zu seiner Zeit. Boah, ich sitze dann zur Linken. Nee, ich. Na gut, dann darfst du rechts sitzen, ich links. Wie was sie sich alles so gestritten haben, die Helden. Klasse. Und es gibt heutzutage genauso Rankenspiele um Macht. Wo ich immer gesagt habe, Herr, vielleicht ist körperliche Verfolgung recht gut in Deutschland. Es wäre gut, wenn es vielleicht beginnt. Weil wenn die Leiter als erstes weggenommen werden, dann will keiner mehr auf einmal Leiter sein aus falschen Gründen. Ne, wenn in, ich weiß noch, es gibt so Beispiele in China, was weiß ich, wo die Leiter als erstes rausgenommen wurden, erschossen wurden. Da geht keiner aus freilichen Stücken als Leiter hervor. Sagt, oh ja, Leiter, ich. Ich bin ganz wichtig, Achtung. Ja, da draußen warten sie schon. Ach, ja, gut. Doch nicht. Meine Berufung, ja. Herr, nimm diesen. Da fällt es dann flach. Diese ganze falsche innerliche Einstellung über die Dinge kommt dann nicht mehr zum Tragen. Es gibt da sogar eine interessante Stelle im Matthäus-Evangelium, die genau darum sich dreht. Da geht es um Christus, der erzählt von den letzten Tagen, bevor er wiederkommt, und dass dann halt sein Verzögern halt auch dazu führen wird, dass viele halt faul werden und so weiter und so fort. Er drückt sich da ein bisschen sehr drastisch aus. Aber das Interessanteste ist da, bei Matthäus 24, 49, sagt er halt, und also diese Leiter, und anfängt seine Mitknechte, ist eigentlich interessant, zu schlagen und isst und trinkt mit den Trunkenen. Das ist so ein ganz, ich sage mal so ein Nebensatz, hat für mich auch viel Sprengstoff drin gehabt, weil der Mitknecht bedeutet, dass er nicht über den anderen steht, sondern eigentlich trotz seiner Berufung auf einer Linie mit demjenigen laufen muss. Das ist wichtig. Weil er immer noch im Kopf hat, dass der Hauptpastor eine ganz wichtige Person ist, hat echt ein Problem. Es ist ein Dienst von fünf. Pastor heißt nur Hirte im Übrigen. Ist der Hirtendienst. Ist ein schöner Dienst. Ist total klasse, wenn man wirklich mal einen richtigen Hirten sieht, ist das total begeisternd. Aber es ist nur ein Dienst von fünf. Und es geht nicht darum, diesem einen hörig zu sein. Sondern dieser eine, wenn er wirklich in diesem, sag mal, inneren Bewusstsein lebt, dann wird er immer versuchen, den Mitknecht höher zu ziehen und eine Freude daran haben, dass er am seinem Dienst größer wird als sein eigener. Stellt euch das mal vor, wie die Gemeinde aussehen wird, wenn das immer mehr passiert. Wenn sie aufhören, Kontrolle auszuüben, weil sie vertrauen, dass der Geist Gottes die Kontrolle hat. Ich habe lange immer gelesen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. An manchen Stellen, ich war es nie vergessen, da gab es eine ganz berühmte Stelle, ich habe es jetzt leider nicht rausgesucht, ich glaube, in Epheser irgendwo steht, dass der Herr kein Gott der Unordnung ist, und ich habe immer gelesen, sondern ein Gott der Ordnung. Habe ich dort immer gelesen. Ja, ein Jahr aus. War gar keine Frage. Und dann war irgendwann mal so ein Mann, der hat dann gesagt, hat die gleiche Stelle wieder vorgelesen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ja? So, da hattest du ausgesprochen, sondern habt ihr es auch richtig verstanden? Des Friedens. Da sagte ich, nee, das steht dort nicht, da schwindelt. Kleine Bibel aufgeschlagen, dachte, na, wer weiß, was es erzählt. Und egal in welcher Übersetzung ich geguckt habe, es war Frieden. Ich sagte, das kann doch nicht sein, da stand doch so immer Ordnung. Gott, du kannst das nicht einfach umschreiben. Und vor allen Dingen jedes gedruckte Buch nochmal neu. Hä? Ich war befordert. Ich bin Deutscher, Ordnung ist gut. Na? Für alles eine Norm. Für jede Schneeflocke gibt es 4 Stück, reicht. Kann halt alles unterschiedlich machen, ist doch nervig. So viel Kreativität für einen Haufen. Und da steht Frieden. Gott ist ein Gott der Ordnung. Selbstverständlich hat das Ganze hier um uns herum erschaffen. Es funktioniert in einer tollen Ordnung. Aber das Laub liegt trotzdem überall rum. Es interessiert den Herrn nicht, hat von der Dude Klasse. Was bedeutet Gottes Ordnung? Das war für mich eine Riesenfrage. So. Und dann habe ich irgendwann mal begriffen, Herr, ich muss loslassen. Alles, was geschieht, wenn du diese Gemeinde bauen willst, ich rede jetzt nicht von dieser nicht nur, ich rede von einfach von jeder Gemeinde, die irgendwo anfängt, Gott nachzufolgen, wenn ihr diese Gemeinde bauen wollen, dann heißt es loslassen. Dann gibt es nur 2 Varianten, entweder Kontrolle oder Freiheit. Freiheit bedeutet, puh, da kann ich manche Dinge nicht mal so einschränken. Das macht Befürchtung, macht Angst. Von wem kommt Angst? Von Gott nicht. Alles, was wir aus der Angst heraus tun, ist definitiv nicht vom Vater. Hundertprozentig nicht, egal was das ist. Es ist nie vom Vater. Gott motiviert niemanden hier hinne mit Angst. Wenn ihr berühmte Bücher gelesen habt, wo die Furcht vor der Hölle gepredigt wird, das ist nicht Gottes Stimme, tut mir leid, ich kann damit nicht umgehen. Wer das behauptet, dass der Teufel in der Hölle der Macht hat, hat die Wahrheit aus der Bibel nicht verstanden. Das ist sein Bestrafungsort, sein Verbannungsort, davor hat er Riesenangst. Wir müssen begreifen, dass die Hölle für ihn sein endgültiges Ding ist. Und da wird er für immer in Pein liegen. Und das Starke ist, dass es Christus auch wirklich gesagt hat. Im Matthäus-Evangelium, ich glaube, ein Kapitel weiter, steht dort, dass es bereitet ist, diese Hölle, dieses Feuerkuhl für ihn zur ewigen Qual. Nicht, dass er dort unten der Chef ist, wie es so oft in vielen Dingen berichtet wird, dass er dort unten steht und reihenweise die Christen massakriert und sich riesig dran freut, weil er dort unten der Boss ist. Das ist ein Verbannungsort. Und in der Offenbarung liest du, dass er da drin eingesperrt wird. Dass ein Engel drüber wacht, dass er da nicht mehr rauskommt. Erstmal für 1000 Jahre und nach dem Friedensreich nochmal da drinnen. Für immer. Und es gibt so viele Bücher, wo das gelehrt wird. Und da dreht es mir innerlich Magen um. Da liest du dann von Leuten, die den Zehnten nicht bezahlt haben, sind deswegen in der Hölle. Überlegt euch mal diesen Wahnsinn. Diesen Wahnsinn, was Menschen unterbreitet wird, was in ihrem Gewissen vor Furcht angeregt wird. Das haben sie im schwarzen Mittelalter schon mal probiert. Kennt ihr, ne? Ablasshandel. Die Kohle in dem Kasten klingelt, deine Seele in den Himmel springt. Hey! Cool! Und es geht immer darum, dass Menschen aus dieser Beziehung mit ihm gezogen werden. Es gibt eben der Erzähler, wie es geht. Du machst das, läuft. Oben Automat 1 Euro rein, ziehen, unten 100 wieder raus. Perfekt. Und der Vater sagt, nee, ich suche doch nur euch. In dieser Beziehung, in dieser Intimität, ich brauche das. Nur das. Und das ist mir wichtiger als alles, was du für mich machen kannst. Das ist ihm wichtiger. Jeder Moment mit dir ist so kostbar und größer als die ganzen tollen christlichen Momente, die du hattest, als du Leuten von Jesus erzählt hast. Gewagte These, ne? Ich liebe es auch, Menschen von Christus zu erzählen, keine Frage. Aber ich weiß, dass es dem Vater Freude bereitet, für jeden Moment, wo ich ihn einfach da bin. Wo ich sage, hier bin ich ja. Hier bin ich. Und ich brauche dich jetzt. Jetzt. Genau wie jetzt. Ich brauche ihn einfach. Weil ich weiß, dass es ohne dich nicht geht. Die Leidenschaft wird kalt. Alles wird irgendwie komisch, wenn er nicht da ist. Und es wird sich dann an Regeln festgehalten. An Regeln. Für mich war auch mal so ein entscheidender Satz, hat einer gesagt, da war dieses Feuer Gottes angezündet worden in der Gemeinde. Die ist gewachsen und gewachsen. Und jedes Mal, bei jedem Treffen, jedes Mal, wenn die sich getroffen haben, hat derjenige, der dort was erzählen wollte, von dieser Liebe des Vaters gesprochen. Immer. Ununterbrochen. Ununterbrochen. Von allen Seiten wurde das beleuchtet. Immer wieder durchgekaut. Und der Herr hat reihenweise die Leute dorthin geschickt. Immer wieder. Das ist aus allen Nähten explodiert. Immer wieder. Weil das die wichtigste Botschaft vom Vater ist, dass wir das begreifen. Dass dort raus alles andere fließen wird. Wenn das als erstes überhaupt steht. Und wie schnell geht es dann? Dann hört man das 3 Jahre an. Und dann sagt man, so, jetzt müssen wir aber weiterkommen als Christen. Wir predigen heute. Heute geht's los. Lehre, hallo. Heute geht's los, heute predigen wir. Heute will ich was erzählen über den guten Ehemann und 10 Punkte davon, was du als Mann richtig machen sollst. Und dann natürlich über die Ehefrau, ist logisch, weil ich bin Mann. Eigentlich müsste ich eher über die Frau predigen, ist noch besser. Und man verliert sich genau da drin. Das ist für mich erstaunlich, man verliert sich in der Lehre. Man verliert wieder die Beziehung mit dem Vater. Die Lehren sind gut. Ich will nicht sagen, dass die Lehren schlecht sind. Das ist keine Frage. Aber du verlierst dich da drin. Müsst ihr mal drauf achten. Die meisten Gemeinden, die das getan haben, diesen Weg, da ist nichts mehr vom Leben da. Aber untereinander viel Streit. Weil die einen sind die Anhänger dieser Lehre, die anderen sind die Anhänger dieser Lehre. Das Buch von dem Schreiber, das war ganz besonders stark. Und das müssen wir jetzt unbedingt so machen, wie er es geschrieben hat. Und die anderen sagen, hey, nur die Bibel. Und schon gibt es wieder Streit. Immer wieder. Logisch, muss es ein bisschen geben, ein bisschen Reibereien. Das macht gesund, hält gesund. Kann man sagen, muss man nicht. Aber ich denke, dass es vom Vater doch nicht angedacht war. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich mit jemandem unter 4 Augen spreche, mit Problemen, die ich habe, die in diese Richtung gehen, man fällt einem auf, der Geist Gottes fängt an, mit dir zu reden und sagt, hey, dein Eheverhalten ist nicht das Beste. und du redest mal mit den ersten Menschen drüber, dann ist dieses untereinander, unter zwei Augen, vielleicht auch nur drei, das ist doch viel kraftvoller. Also für mich war das immer kraftvoller, als wenn da vorne auf der Kanzel mir ungefähr eine Stunde lang erzählt wird, wie es funktioniert. Weil dieses Regelwerk, was er mir dann erzählt, was für ihn ganz normal ist, das kann ich ständig nicht vor mein Auge führen. Versteht ihr, was ich meine? Die Leute predigen aus der Beziehung, die sie mit dem Vater haben. Und sagen, das ist jetzt für mich etwas in meinem Herzen, das habe ich so und so gemacht. Und seitdem läuft dieser ganze Prozess an. Und ich bin erstaunt, das ist etwas, was aus ihnen heraus geboren wurde. Und das kannst du hören, du stimmst mit dieser Lehre auch überein, aber du kannst es nicht halten, weil es nicht deins ist. Weil es einfach nicht deins ist. Und das ist von Gott auch so gewollt. Weil du sollst mit ihm drüber reden. Du sollst, wenn du solche Anstöße kriegst, dann sollst du mit ihm drüber reden und sagen, Vater, der hat irgendwie recht. Hey du, Pornografiesucht, echt Mist. Fällt mir gerade auf, mache ich auch jeden Tag. Dann sollst du mit ihm drüber reden, Vater, wie kann ich das verändern? Und dann sagt der Vater, wunderbar, schön. Und dann gibt er vielleicht, klar gibt es Momente, wo du mit anderen auch sprichst drüber. Das ist nicht die Frage, das kann durchaus passieren, weil Gott spricht meistens über Menschen. Aber es geht um diese Beziehung, die als allererstes gesucht werden muss. Als allererstes. Weil das Regelwerk von den anderen ist ihrs. Es ist ihrs. Meine fünf Lieblingsprediger, die ich hatte, das Geländer, was ich mir gebaut hatte, da hätte ich alles, das musste ich ständig mit mir mitführen. Um mich da am Leben zu erhalten, habe ich mir fast jeden Tag irgendeine Predigt von einem von diesen fünf Predigern reingezogen, damit diese Maschine am Rollen bleibt. Damit ich mir ihre Offenbarung anhöre. Damit ich ihre Dinge habe. Immer wieder und nochmal von vorn. Weil fünf Tage später hast du schon fast vergessen, was er erzählt hat. Musst auffrischen. Musst dranbleiben. Musst dranbleiben. Und die haben immer erzählt, weil das, was die erzählt haben, wollte ich ja haben. Das, was die gelebt haben, das war mein erstrebenswertes Ziel. Ja, Herr, ich möchte genau das, was die haben. Und dann haben sie erzählt, das haben wir so und so geschafft und das haben wir so und so geschafft. Habe ich schon öfters mal erzählt. Eine Stunde Bibel lesen am Tag vor der Arbeit und eine Stunde beten, Minimum. Alles klar, dann mache ich natürlich aus allem eine anderthalbe am besten. Ich muss ja besser sein als die. Weil ich will, dass der Herr eines Tages auf meine Schulter klopft und sagt, so ein wie dich, den habe ich gebraucht. Endlich mal einer, der es durchgezogen hat. Alle anderen waren Flaschen. Ach, du, du warst. Dachte ich, aber das bin ich. Dieser eine Überdeutsche. 1,92 Meter bin ich ja schon. Und dann war es so weit, ich war so tapfer jeden Tag, dass ich es am Ende geschafft habe, frühwenigstens aufzustehen, das Licht anzuschalten, mich dann wieder zu Bett zu legen. Weil es zusammengebrochen war, das ganze System. Nichts übrig geblieben davon. Ah. Und dann fällt das eines Tages auf und du denkst, ah, du bist der Kleinste. Ah, Mist. Wieder verloren. Wieder verloren. Der Herr sagt, ja, ich musste das unterbrechen, unbedingt. Ich musste dir einfach einen Knüppel in die Beine hauen, weil das geht gar nicht, was du vorhast. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich stehe immer noch sehr zeitig auf für manche, aber mit völliger Entspannung. Und es kommt auch mal vor, dass ich früh nur auf YouTube ein paar Videos angucke. Ja. Brutal, ja? Ja, wenn sie vom Hacken sind, ist es okay. Wenn sie christlich sind, ist es gut. Ne? Nee. Manchmal auch was ganz Weltliches. Fußball manchmal sogar. Nein, aber es geht einfach darum, dass man verstehen muss, dass es etwas geben wird, wo du mit dem Vater selbst das haben wirst. Du wirst diese Beziehung führen, von der sie immer predigen. Aber du wirst deins finden, wo du das hast. Versteht ihr das? Und das ist so wichtig. Es ist so, so wichtig, dass wir genau dieses Hegen und Pflegen, immer wieder Hegen und Pflegen. Weil sonst kommen wir in Regelwerken raus. Definitiv, 100%, irgendwann. Können wir darauf wetten. Kommen wir dabei raus, dass wir dann sagen, so muss das machen. Leitfaden für alles. 10 Punkte hier, 10 Punkte da, 10 Punkte dort. Manchmal vielleicht auch +7, hast du Schwein gehabt. Das kommt dort bei rum. Und wenn du es nicht hältst, fühlst du dich unter Verdammnis. Fühlst du dich unter Verdammnis? Also ich jedes Mal, wenn ich es nicht gehalten habe, brauche ich unter Verdammnis. Definitiv. Dann war ich immer schlecht drauf, dann habe ich 1-2 Wochen gebraucht, dann ging es so ein bisschen besser. Hey, da. dann ganz am Anfang war noch diese ganze, das haben wir auch schon oft erzählt, diese Unschulddenkerei und dieser ganze Schwachfug, den es da gibt im Leib Jesu. Dieser ganze geistliche Kampf, bis der Herr mal gesagt hat, also warte mal, wo du dich bekehrt hast, also ich, habe noch nie in meinem Leben hinter meinem Leben hergetraut, was ich vorhatte. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, Herr, muss ich jetzt jeder Frau anrufen, mit der ich weiß nicht mal, wie die aussehen, geschweige denn, wie sie heißen. Wie soll ich denn das anstellen? Das haben die alle gepredigt, das musst du machen. Du musst wieder Gutmachung tun. Weiß nicht, ob ihr die Lehre kennt. Kommt irgendwann mal auf mich zugeströmt. Ich habe das nie gemacht, weil ich immer wusste, an dem doch meiner Bekehrung, meiner Taufe ist dieses Alte gestorben. Das war für mich immer sündlos. Sündlos, war gar kein Thema. Noch nie damit ein Problem gehabt. Ich weiß, ich war vorher ein Schwein. Ein großes von mir aus. Jetzt, Elfjährige, nee, Quatsch. Und das war verschwunden. Und aber andere hatten dann damit Probleme. Und ich habe mir immer die Sachen angehört, die sich so beschäftigen und über Unschuld und das. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Herr, das ist doch so kompliziert. Und der Herr sagt, das wollte ich ja nie. Das ist ja gar nicht meine Absicht. Weil, komischerweise glauben alle, dass die Ursünde getragen ist. Die Urschuld, die ist weg. Weil das wurde mir ja vorher erzählt bei meiner Bekehrung, dass die Ursünde weggenommen ist. Sie glauben, dass ich alle Sünden getragen habe, die ich in dem Leben gemacht habe, die ich tun werde und die ich gerade tue. Aber die von Oma und Opa, die passen natürlich nicht mit da rein. Das habe ich nicht geschafft am Kreuz. Das ist das Glauben, der dahinter steht. Man traut Gott zu, dass er es nicht richtig gemacht hat. Nicht vollständig. Ein Stück was übrig gelassen. Irgendwas. Aber Christus hat gesagt, ich habe alles getragen. Alles. Jetzt müsst ihr mir noch was verraten, was da nicht mit drin ist. Alles. Definitiv alles. Alles. Und wir haben keinen Beweis dafür. Wir haben nicht mal bei unseren Sünden einen Beweis dafür. Was haben wir denn? Unser Glaube. Der Geist Gottes, der an uns ist und sagt, jawohl, ist so. Punkt. Dir ist alles vergeben. Stark. Und dann ist es bei Oma und Opa auch. Die Ursünde, die als allererstes war, ist aufgegeben. Wir müssen das begreifen. Es gibt Lernen. Es gibt Momente, wo der Vater in bestimmten... Guck, wir handeln ja aus unserem Glauben heraus. Jeder von uns hat irgendwo, ist in irgendeinem Prozess gerade. Und jeder steht in irgendeinem Prozess. Jetzt kommt irgendetwas auf dich zu, du kannst damit nicht umgehen, du fragst den Herrn. Du hast alle möglichen Dinge noch in deinem Herzen. Auch komische und falsche Dinge. Und der Vater nutzt einfach alles, um dich zu befreien. Das ist mal so ein Grundding. So. Und dann fragst du, liegt es da dran und der Herr weiß, nee, da dran liegt es nicht. Aber wenn das dein Glaube anfacht, dass ich danach dich befreit sehe, wird es vielleicht nutzen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn es gelingt, ich weiß noch, gab es so eine große Lehre von Räumefreibetung. Ich weiß nicht, wer das kennt, oder Regionsgeister binden und all diesen ganzen Mullemops. Haben sie mir erzählt, stark, da bin ich in das Haus rein, hab das gekauft, dann war immer Kopfschmerz und dann hat der Herr mir offenbart, ich soll das Haus segnen und danach, oh, war der Kopfschmerz weg, ist der Beweis, es funktioniert. Dann habe ich gesagt, jo, schön für dich, aber das ist der Beweis, dass es nur dort funktioniert hat, verstehst du das? Sobald du das hier vorne an der Kanzel nimmst und erzählst den Christen und den Leuten, dass solchen Schmus, dass wenn sie Kopfschmerzen zu Hause haben, loslaufen müssen oder dass es vielleicht an irgendwelchen Geistern liegt, die im Raum schweben, das ist Müll. Satan stand zum Abendmahl neben Christus. Er ist in Judas gefahren. Hat keinen von beiden interessiert. Satan stand neben Jesus, hat er ausgehalten. Christus stand im Raum mit ihm, hat er ausgehalten. Er hat nicht frei gebetet. Wie wollt ihr das denn machen? Wer glaubt, dass irgendein Dämon sich von so einem Fenster oder von so einer Mauer... Es ist Irrglaube, es ist eigentlich nur ein Irrglaube, der passiert, aber es klingt gut. Es klingt gut. Und das kann in Einzelfällen vielleicht sogar funktionieren, weil ich will das ja nicht mal weggeben, das kann es geben. Es gibt vielleicht Leute, die dafür autorisiert sind vom Herrn, die solche Dinge tun dürfen oder sollten. Aber dann sind sie, die dafür autorisiert sind. Aber sobald sie dieses Mikrofon in der Hand nehmen und darüber lernen, läuft es schief. Weil Jesus hat es nie gemacht. Nie. Er hat nie eine Stadt freigebetet. Er hat Jerusalem nie freigebetet. weil er es nicht braucht. Weil er es nicht braucht, weil er weiß, wenn ich dort reintrete, bin ich als Licht da. Ich bin da. Reicht. Und die Leute bekehren sich. Und das ist genug. Und das muss man, wisst ihr, es gibt so viel wirklich dort Müll, den es immer noch nach wie vor an vielen Köpfen oder Dinge, die in unserem Herzen sind, die wir jahrelang gehört, geglaubt oder sonst was haben. Und trotzdem hat der Vater gesagt, nö, ist nicht ganz wahr. Sie können es eine Zeit lang begleitet haben, vielleicht waren sie auch gut, vielleicht eine Zeit lang. Aber sie bringen uns nicht ans Ziel. Weil die Leute, die sich dort drin drehen, weiß nicht, wer das beobachten, drehen sich immer tiefer. Und es geht nur um sie. Immer wieder. Und sie entdecken immer wieder neuen Dämonen, der angeblich in ihnen lebt. Immer wieder irgendetwas Neues, was in ihnen ist. Sie werden nie fertig. Nie fertig. Und das ist so traurig, das zu sehen. Obwohl es so einfach ist. Wenn ich sage, Herr, danke, dass du alles getragen hast, sagt er, jupp, danke. Kein Thema. Habe ich gern gemacht für dich. Ja, dann ist auch alles damit gemeint. Wirklich alles. Und wenn ich in einen Raum reintrete, dann weiß ich, da können so viele an der Ecke hocken, wie sie wollen. Es ist mir völlig egal. Mich konnte der Herr einen Christen von Satanisten, dort habe ich mich hineingestellt, mit drin. Hey, ihr Satanisten, ist ja lustig. Ey, wisst ihr das von Jesus? Da habe ich doch nicht drüber nachgedacht, was, ob die mich verfluchen oder irgendwie. Das war mir sowas von egal. Ich hatte einen Satanisten bei mir mit auf Arbeit damals. Der hat mir dann auch gesagt, wenn du nicht weiter von deinem Jesus aufhörst, dann verfluche ich dich. Da habe ich gesagt, hast gehört, das Ding ist, das hat eine ganz besondere Eigenschaft bei mir. Das geht da rein und das fällt da hüben wieder runter. Fertig. Das ist Durchgangsverkehr, das ist super. Stark, ne? Ich sage, das funktioniert doch nur, wenn ich dem Glauben schenke, was du mir sagst. Wenn ich dem aber völlig egal ist, wenn mir das völlig, mir ist das wirklich völlig egal, dann passiert damit gar nichts. Nix. Interessiert niemanden. Wen juckt's? Christus hat doch nie davon, hat er irgendwo mal irgendwann angefangen, so sowas zu erzählen. Warum? Warum soll er darüber reden? Weil er weiß, dass das, was ich tue, genügt. Das genügt. Es genügt. Dann bleibt davon nichts übrig, von solchen Sachen. Und das ist traurig, weil ich war auch immer mit dabei. Als Mann kämpfen sowieso. Ich habe als Kind schon immer viel Bang Bang gespielt, oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich war immer gut als Rambo. Ich habe alle abgeschossen. Und da bist du dabei. Und dann kommt einer und sagt, hey, geistige Kampfführung, musst du mitmachen? Ja, das klingt gut. Wo ist mein Schwert? Da steht in der Schrift, ja, habe ich. Schild, ha, habe ich. Muss jeden Morgen anziehen. Was? Gibt's auch so eine Lehre, wer sich auch kennt, habt ihr auch eure Waffenrüstung heute angezogen? Ja, wenn du sie ausgezogen hast, klar. Ich weiß nicht, wie man sie anlegt, keine Ahnung. Ich habe sie, seitdem ich Christ bin. Vielleicht mehr oder weniger ausgeprägt, aber sie ist da. Versteht ihr das? Wenn wir den Geist Gottes haben, ist das einfach da. Es ist nicht, dass wir das sagen müssen, oh Herr, ich brauche den Helm des Heils. Ich brauche den Schild des Glaubens. Sagt der Herr, den habe ich dir schon gegeben. Es ist alles da. Es ist alles da. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Dass wir aufhören, Dinge, die gut klingen und die vielleicht in bestimmten Situationen der Herr gegeben hat, in einer bestimmten Situation etwas hervorzubringen, als Lehre zu erzählen. Die du nicht im Neuen Testament findest, die keine Lehre Christi war. Sie war keine Lehre Christi. Kann ich noch mehr aufzählen? Gibt es noch so viele? Mache ich oft und gern. Kennt ihr das? Dämonen zu fragen? Machen viele. Die treiben Dämonen aus und dann fragen sie noch die Dämonen nach bestimmten Wahrheiten. Stimmt's? Und da sagt, jawohl. Ich weiß nicht, ob ihr das so was je gesehen habt. Da speie ich fast. Und sie gründen das auf der Lehre, wo Jesus zu diesen Besessenen mit der Legion gegangen ist. Auf diese Lehre gründen sie das. Weil sie ja dort, kommt ja Jesus auf diesen Mann zugelaufen. Nee, Quatsch, falsch. Er setzt einen Fuß auf dieses Land von seinem Boot. Und dann wird es interessant. Dann rennt dieser Mann, dieser besessene Mann, auf Christus zu. Macht keinen Dämon. Macht keiner. Aber er rennt auf ihn zu. Und Christus sagt, wer bist du? Wer von euch glaubt, dass er die Dämonen gemeint hat? Wer von euch glaubt das? Früher habe ich das gedacht. Bis der Herr mir gesagt hat, wen interessiert das? Ich habe die Menschen dort gemeint. Die Menschen. Der Dämon hat bloß geantwortet. Aber er hat die Menschen gemeint. Das hat der, können wir bei Jesus überall nachlesen. Da hat er es nirgendwo gemacht. Für was auch? Was soll dir dieser, der im Lügen ist, dir die Wahrheit sagen. Über was? Über was soll er dir die Wahrheit sagen? Er kann dir gar nichts sagen. Nichts. Außer noch mehr Lügen. Das kann er. Und das ist halt für mich immer so ein Punkt. Das sind solche Kleinigkeiten, aber die den Unterschied ausmachen, weil das mein Vaterbild und mein Bild von Christus geprägt haben. Immer dieser Kampf, immer dieses du musst, du sollst, immer wieder, das kommt dann irgendwo immer wieder vor. Und du hast etwas Falsches in deinem Herzen. Du denkst falsch vom Vater. Du denkst, dass er immer wieder dann doch am Ende vielleicht doch dieser strenge Richter ist, der dich nicht angenommen hat. Oder du gerade so, weil du Christus hast, obwohl ich gerade so. Weil eigentlich würde er am liebsten alle zerschlagen. Und du kannst das schon im alten Bund nachlesen, dass er keine Freude daran hat. Keine Freude, dass irgendeiner verloren geht. Und das im alten Bund. Das hat ihm nie gefallen. Hat er noch nie Freude dran, dass seine Schöpfung vor der Hunde geht. Noch nie. Für jeden Einzelnen ist er traurig. Ist so. Und wir glauben immer, da müssten oder sollten oder machen. Nee, müssen wir im Evangelium gar nichts mehr. Wir dürfen alles. Aber müssen ist nicht. Du bist errettet aus Gnade. Mehr gibt es nicht zu sagen. Und alles, was danach kommt, ist es aus dieser Offenbarung, dieser Beziehung, wo Gott, der Vater, etwas zu dir sagt. Und du sagst, hey, das ist stark, das mache ich. Hey, das ist sogar eine Stärke von mir. Boah, da bin ich gesegnet drin, das läuft bei mir ganz leicht. Und dort beginnt es. Oder. Da gibt es so viele Beispiele. Aber das sind halt Dinge, wo der Vater etwas in deinem Leben tut, was in allererster Linie etwas ist, was dich begeistern wird. Gott verlangt von dir nichts, was dir nicht gefällt. Im ersten Moment, definitiv nicht. Ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich das schon mal gesagt. Ne? Mein Land, was ich missionieren muss, ist Australien, weil das hasse ich wie die Pest. Da gibt es nämlich so viele Tiere, die dich umbringen wollen, deswegen will ich unbedingt dorthin. Spinnen, herrlich. So, da gibt es so viele Tiere, wo ich mache. Ich habe einen Freund, der war in Afrika unten gewesen, hat er von Kakerlaken gesprochen, die so groß sind. Und die haben zusammen mit ihm geduscht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, die haben bestimmt schon mit dir gesprochen. Da sagte ich, Herr, wenn du mich dorthin, ja, ich verstehe, das ist genau meins. Da muss ich hin, weil das ist am meisten von mir Zerbruch fordert. Ja, war mein Gedanke. Das, was man am wenigsten kann, da muss man, das ist genau das, was der Herr von einem will. Das, wo man am wenigsten Leidenschaft dafür hat, das ist genau das, was der Herr von einem will. Aber wenn du keine Leidenschaft hinter den Dingen hast, machst du die Dinge nie gern. Was soll dabei rumkommen, wenn ich das aus Zwang mache? Das sind doch keine 100%. Bin ich leidenschaftlicher Musiker und einer sagt, ey, du musst die Gitarre in der Hand nehmen. Oh ja, da zwingst du mich aber, hä? Meine Herren. Na, wenn ich muss. Und da ist Leidenschaft dahinter. Und das wirst du denen auch anspüren. Das ist dein Ding, das ist dein Element, das musst du machen. Du hast dafür geboren. Ist doch geil. Und dann musst du den nicht irgendwie so und den dahin prügeln und sagen, also mit der Peitsch. Und da ist Leidenschaft da. Und das ist bei allen Dingen, was der Vater eigentlich gerne macht. Dass es im ersten Moment deine Leidenschaft ist. Wenn du gern redest, so wie ich, dann nutzt du das. Dann redest du halt viel. Ob es hilft, weiß ich nicht. Und da ist Leidenschaft dahinter. Ja? Wenn jemand sehr praktisch ist, dann wird er vielleicht auch das nutzen. Egal was. Aber es ist etwas, was du wirklich gerne machst. Weil das machst du wirklich mit 100%. Und wenn dann der Herr noch sagt, das ist stark, dass du das für mich machst, umso mehr, weil es umso mehr gefällt, weil du sagst, oh stark, ich gefalle sogar noch dem, den ich gefallen will. Und das mit einer Sache, wo ich gar nicht gedacht hätte. Wow, toll. Und wie wirst du dann aber zum Vater gehen? Begeistert. Begeistert bist du dann. Bist völlig begeistert. Wow, und das war gar nicht schwer, Herr. Ist ja krass. Hätte ich nicht von dir gedacht. Es sind so viele falsche Bilder in uns. Und wir müssen wirklich immer wieder bitte ich und fordere, diese Bilder wegzunehmen. Können wir, soll ich noch? Darf ich noch? Ich habe schon lange geredet, oder? 5 Minuten. Ja, dann sieht's gut aus. Eines der größten Dinge war immer, dass ich oft geglaubt habe. Ich meine, ich bin durch den Prozess nicht durch, ob das Gott Krankheit schickt, um dir etwas zu zeigen. So Paradebeispielze. Das haue ich mir jetzt einfach raus. Ich habe nicht hundertprozentige Erkenntnis drüber, aber meine Vorstellung war immer, jawohl, in bestimmten Situationen schenkt Gott die Krankheit, dann sagst du, ah, jawohl, und dann gibt es eine Offenbarung und dann wirst du wieder gesund und dann ist alles gut. So war mein Gedanke. Also der Gott lässt dich laufen, stellt dir das Bein, fällst eine Pizza, dann hebt er dich auf und sagt, guck mal, wie fein ich dich sauber mache. Klasse, ne? Weil das bedeutet das am Ende, wenn man ehrlich ist. Man glaubt, der Vater lässt dich rennen, dann stellt er dir heimliche Bein, du fliegst auf die Fresse, dann sagt er, oh, Mensch, schrecklich, komm her, mein Guter. Aber natürlich erst, wenn du gefragt hast, ne? Vorher nicht, so lange bleibst du in der Pfütze liegen. Es ist doch Wahnsinn, das zu glauben. Da muss jetzt mal so doof mal runterbricht. Ist das Wahnsinn? Würde jeder sagen, das ist eine Macke? Das macht doch der Herr nicht. Oder wenn ich drüber nachdenke, die berühmten Bibelstellen, wer anklopft, dem wird aufgetan. Kennt ihr da, ne? Wer viel anklopft, wird mehr aufgetan. Da habe ich jetzt im Vater gesagt, den Menschen zu erzählen, so, da habe ich viel dafür gebetet. Kennt ihr den Satz? Habe ich viel dafür gebetet. Das ist ein guter Satz. Was bedeutet das aber? Also für mich ist schon viel, manchmal vielleicht 10 Minuten. Für den anderen sind es vielleicht 14 Tage. Für die nächsten 4 Wochen. Weiß nicht. Das ist auch wieder so eine Sache. Was ist viel? Was ist jetzt die Waagschale? Im Wort findest du es nicht. Jesus hat gesagt, wer meinen Vater fragt, den antwortet er schnell. Es geht schnell, es geht ruckzuck. Ich habe das auch so für mich gedacht immer so. Ich dachte, ja, wenn ich jetzt meine eigene Tochter habe, der Gedanke war irgendwie abstrus. Wenn sie was von mir möchte, steht sie ja draußen an der Tür, es klopft. Dann mache ich natürlich noch nicht auf, ist ja logisch, ne? Muss erst mal ein bisschen klopfen. Dann irgendwann, wenn ich denke, jetzt hat sie sich den Finger wund geklopft, dann geht die Tür auf. Und dann natürlich kommt sie auf allen Vieren gekrochen, ist ja Logo. Gerobbt besser, weil sie was falsch gemacht hat am besten, kommt sie gerobbt, guckt mich natürlich nicht an und ich sage, na, wie läuft's? Es tut mir leid, ich bin nicht mehr würdig, dein Kind zu sein. Was hast du dir gemacht? Stell euch das mal vor, das ist aber manchmal so ein Bild, was uns vermittelt wird, vom Vater. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich würde mich schämen, wenn meine Tochter das nur ein einziges Mal machen würde. Mich schämen. Ich glaube, ich würde beim ersten Mal klopfen schon aufmachen. Ich könnte das gar nicht aushalten. Selbst wenn ich wüsste, was sie falsch gemacht hat, ich gerade aus dem Fenster geguckt habe und habe gesehen, wie sie den Stein in die Fensterscheibe geschossen hat, danach guckt, ob es irgendjemand gesehen hat. Also nur als Beispiel. Dann würde ich dir das doch nicht verwehren. Und ich würde es hassen, wenn ich so auf mich zukommen würde. Mich nicht mal angucken würde wollen. Da würde ich denken, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Was ist hier los? Ich habe dich verliebt, das spielt gar keine Rolle. Das spielt doch keine Rolle. Und dann sagt Jesus, ja, wenn ihr, die eigentlich böse seid, schon sowas euren Kindern gut und diese Dinge gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch geben? Oder denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wie viel mehr? Wie viel schneller wird er antworten? Es sind unsere Dinge, die wir glauben. Wenn wir glauben, dass wirklich Gott erst reden kann, nachdem ich viel gebetet habe und das viel bedeutet für mich, 2 Wochen mit intensivem Fasten, ja, dann kann der Herr nicht anders da handeln, als wenn ihr das tut. Er kann nicht anders da, weil ihr vorher nicht zuhören werdet. Selbst wenn er vorher schon zu euch spricht oder sagt, nein, das ist noch zu zeitig. Das passt nicht ins System. Da habe ich ja nicht viel gebetet. Ich habe auch schon viel gebetet. Manchmal gefühlt eine Minute. Und dann kommt eine Antwort und dachte ich, oh, danke, reicht. Reicht. Ne? Was ist viel? Das gibt es nicht zu sagen. Weil das ist für jeden etwas, was er selbst finden muss. Aber wenn wir das glauben, dass nur Gott so handeln kann, dann beschränken wir uns genau da drauf. Und dann kann er auch nicht anders da handeln. Weil wir es nicht akzeptieren würden. Das ist ganz simpel. Aber wenn wir glauben, Vater, veränder doch dieses Bild, was ich von dir habe. Und da fängt an, bei mir ist es wirklich sehr oft, die Beziehung, die ich mit meiner Tochter führe, hat wirklich vieles dort kaputt gemacht. Vieles von meinem Denken, wie der Vater ist, auf diesem Thron, mit dem weißen Bart und den richtenden Finger und diesen strengen Blick wie mein Vater. Das war mein Bild. Mein Papa war so, wenn am Essenstisch, wenn mir was vom Teller runtergefallen ist, dieser Blick, dieses Knurren, hängt mir noch in den Ohren. Wenn meine Tochter was runterschmeißt, als Enkelin, ist das gar kein Thema. Die kann die Teller runterfeuern. Oh, Lena,
Macht nicht. Bei Oma und Opa darfst du das. Na, wo ich manchmal sage, also da könnt ihr doch mal ein bisschen strenger sein. Ich meine, nein, wenn sie bei Oma und Opa ist, soll es immer schön sein und ihr dürft es ausbaden, weil ihr seid ja Eltern. Gott hat aber keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Also wer als Kind getauft ist, das funktioniert nicht. Als Baby. Mit Wasser erschreckt. Der Vater hat nur Kinder. Definitiv. Und jedes einzelne liebt er ohne Ende. Ohne Ende. Und da gibt es kein Ansehen der Person. Das sind so ganz einfache biblische Wahrheiten. Da gibt es kein Ansehen der Person. Wie viel diejenige gebetet hat, wie wenig da gebetet hat. Wie oft er gefastet hat oder wie oft er jenes oder wie oft er das oder wie oft er da oder wieder. Das interessiert im Prinzip in Vater null. Genauso wenig, wie das mich interessiert bei meiner Tochter. Spielt auch keine Rolle, wie oft und wie stark sie die Einsen geschrieben hat. Ich verlange doch nicht von ihr jetzt schon in die Kreuzrechnung, weil ich sage, du bist intelligent, also los geht's. Du musst dir gleich Bord lassen höher, du musst nächste Woche musst studieren und in 5 Wochen am besten Job. Dann kann ich da anbleiben. Im vollzeitlichen Dienst. Jawohl. Nee, cooler Plan. Hm. Klingt gut. Nee, aber wisst ihr, das ist doch Quark. Aber Gott traut mir das zu. Und da könnt ihr euch überprüfen, egal was das ist, wie oft traut mir Gott Dinge zu. Und die nicht nötig sind, absolut nicht nötig sind, definitiv nicht, die auch nichts mit ihm zu tun haben. Weil wenn wir ihn wahrscheinlich selber fragen, würde er sagen, ach Mensch, Leute, ihr untereinander, ihr seid doch schon nicht so. Zu deinem besten Freund würdest du nie so sein. Aber mir traust du es zu. Warum? Warum? Das ist meine Frage, die ich habe. Tut mir leid. Aber oft Bilder von ihm im innen drin durch Prägung, durch irgendwas, wo ich spüre, fordere, das muss verändert werden. Das muss einfach zerbrochen werden. Weil ich möchte, dass das einfach ich durchatmen kann. Richtig durchatmen kann. Und diese Freiheit funktioniert nur dort. Und das ist für mich so die Wichtigkeit. Wahre Nachfolge funktioniert nur in Liebe und in Freiheit. Dann kommt wirklich was Gesundes dabei hinten raus. Und gesunde Herzen werden auch immer gesunde Sachen machen. Ihr krankes Herz wird immer nur wieder verletzen. Es wird immer wieder verletzen, immer wieder. Es kann nicht anders, weil es selber noch verletzt ist. Es kann nicht anders. Es muss diese Verletzung an jemand anderen weitergeben, weil sonst explodiert er. Und das ist wichtig, dass wir sagen, Herr, komm, lass mich dich wirklich kennenlernen und mich frei lieben von dir. Wie immer das aussehen mag. Ich will dich keine Regeln vorgeben. Oh, keine Regeln, wie es aussehen mag. Ich lasse alles frei geschehen. Ich muss gar nichts, aber ich will alles. So stand ich auch immer da in den Veranstaltungen und links und rechts sind alle weggeflogen. Und ich dachte, oh, ich mag nicht mal was, Herr. Die sind bestimmt alles seelisch. Bestimmt alles seelischer Natur. Meine Prediger haben gesagt, von der Seele darf nichts kommen. Stell euch mal Lobpreis für die Seele vor. Boah. Kein Gefühl drin. Kennt ihr das? Die Verteufelung der Seele. Da habe ich nächste Thema eingestellt. Wenn man die Seele rausnimmt. Ich kenne das noch. Die Prophetien, die seelisch. Die hat sie seelisch rübergebracht, die Prophetie. Der Lobpreis darf nicht seelisch sein, es muss alles geistlich sein, es muss von Geist, Geist, Natur, es muss alles vom Herrn kommen, es muss alles von dort herkommen. Der Seele darf da nicht dabei sein, weil da kann man ja was falsch machen. Also wenn alleine die Bibel liest, wie oft der Herr trauert, wie viel er weint, wie viel er lacht, wie viel er vielleicht auch das und jenes macht, weil wir so auch so geschaffen sind, stellt euch das einfach nur mal vor, ein Lobpreis ohne Gefühle. Wie kannst du das, was du auf dem Herzen trägst, Gott bringen ohne Gefühle? Wie kannst du ihm singen, dass du ihn über alles liebst? Wenn du innerlich eigentlich kein Gefühl haben darfst. Oder. Die Seele ist doch dafür gegeben, um genau das mitzumachen. Um dem Ausdruck zu verleihen. Wenn du richtig im Gebet bist und was richtig begehrst, so, ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken soll, und du fängst darüber an zu weinen, weil derjenige einfach so wichtig ist, dann ist es seelisch. Und das ist gut. Und das ist richtig, richtig gut. Und das steckt der andere an. Es ist immer so eine Furcht auch dahinter. Ich weiß, was die damit meinen. Ich kenne solche Prophetien, wo du sagst, das war zu 99% alles für dich. Das war nichts für die anderen. Kenne ich. Aber es ist nicht schlimm. Wir brauchen keine Angst haben vor falschen Dingen. Weil Gott kann alles Falsche wieder reparieren. Brauchen wir keine Angst davor haben. Wir müssen Dinge tun, um überhaupt zu laufen, dass Gott anfangen kann, manche Dinge zu reparieren oder zu machen oder zu tun. Ne? Das ist ganz wichtig. Ihr dürft davor keine Furcht haben. Bei uns ist das Mikrofon frei, ihr wisst das. Ihr könnt hier was reinsagen, das dürft ihr. Aber natürlich wird es die Gemeinde prüfen. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Wie steht im Wort Gottes? Das ist eigentlich das, worum es geht. Es ist schlimm, wenn eine Gemeinde sagt, also derjenige ist jetzt dafür prädestiniert, alles, was er im prophetischen Wort hat, müsst ihr ihm sagen, in sein Ohr. Und er entscheidet dann, ob er es am Mikrofon sagen dürft. Dann ist er schon wieder in der Beziehung zwischen dir und dem Vater. Das funktioniert nicht. Im Wort Gottes steht drin, wenn jemand ein prophetisches Wort hat, dann spreche er zu der Gemeinde und die Gemeinde prüfe es. Boah. Ja, was bedeutet denn das? Praktisch gesehen, das, was ich jetzt sage, ihr prüft das. Und wenn es Dutt oder Schnulli war, dann müsst ihr mir das sagen. Musst du sagen, oh, das war seelisch. Nee. Dann müsst ihr mir das sagen. So, das ist jetzt die Prüfung. Und da ich mich unterziehe, weil wenn ich jetzt hier rede, dann ist das so. Wenn ich mal nicht da bin und ich höre, dann höre ich mir meistens die Predigten nochmal an. Das kann man online bei uns meistens nachhören. Weil wir in der Ältestenschaft wollen untereinander diese Korrektur. Und wenn mir dort irgendetwas auffällt, was ich so noch nicht gehört oder nicht kenne oder sonst, dann frage ich dort nach und sage, hey, was hast du damit gemeint? Das funktioniert so gar nicht. Habe ich noch nie gehört oder das ist nur, was? Was hast du denn da erzählt? Ne? Versteht ihr das? Das ist Prüfung. Und so ist es auch bei der Prophetie. Man kommt, man spricht das aus, aber man muss damit leben, wenn es wirklich mal daneben war, dann war es daneben. Wen interessiert das? Stellt euch mal vor, ist doch nicht schlimm, oder? Er ist von irgendwas geleitet gewesen, was auch immer. Es hat ihn irgendwas beschäftigt. Und eigentlich war es ein Gebet. Und er hat es halt so ausgedrückt, als wäre es eine Prophetie. Und der Geist Gottes redet zu den anderen und sagt, das war für ihn. Dann gehst du hin und sagst, ey, das war stark. Aber es war leider für dich. Aber mach bitte weiter. Aha. Mach bitte weiter. Weil ich weiß, dass es auf deinem Leben liegt. Weil ich sehen kann. Und ich will, dass du da drin wächst. Weil wenn du gesund da drin gewachsen bist, bist du ein Riesensegen für alle. Oh. Wenn ich mich natürlich dann nie wieder ans Mikrofon lasse, was passiert dann? Ist Angst. Weil wer redet dann noch? Oh, ich kann davon nicht predigen. Wow. Die fünf, die sind ganz gut. Oh Gottes Willen. Das ist doch Wahnsinn. Man beraubt sich selbst dieser totalen Schätze, die Gott geben möchte. Und gegeben hat. Danke. Oh, gut. Man beraubt sich dessen. Und man muss in den Fokus treten. Das ist leider so. Wenn ich hier vorne mit musiziere, muss ich mich leider mit dir vorsetzen. Wenn ich hier was erzählen will, muss ich leider das Mikrofon in der Hand nehmen. Und das hat nichts mit Stolz zu tun oder sonst irgendwas. Man muss leider hier sein. Das ist ein Funkmikrofon. Ihr könnt es dann mit dir hinter der Ecke nehmen von mir aus. Aber man muss es in der Hand nehmen und da reinreden. Es ist einfach so. Und das ist gut. Ne? Weil sonst nicht mal jeder alles versteht, was man sagt. Zur Prüfung. Deswegen, und da gibt es keine Furcht, und da soll es auch keine geben, sondern eigentlich eine Annahme. Weil wenn du wirklich Liebe untereinander hast und willst, dass der andere in der Gabe wächst, dann verzeihst du ihm den Fehler locker. Locker. Ne? Also wenn ihr mal Prophetien will ausprobieren wollt, bei mir könnt ihr es gerne machen. Ich kann euch meistens auch sagen, ob es war oder nicht. Weil ich weiß, was ich schon bin. Versteht ihr das? Das ist dann zum Beispiel, wenn jemand kommt und sieht irgendwas Spezielles über mich und sagt das dann, da kann ich ihn auf die Schulter klappen und sagen, jawohl. Oder ich kann sagen, nee. Weil, deswegen. Ich kann das begründen. Wisst ihr, und das ist, aber man muss es halt mal dürfen. Und das ist halt so entscheidend. Man muss es dürfen. Und das ist hier, was ich euch auch wieder sagen möchte. Ihr dürft hier das. Ihr müsst das machen. Ihr müsst eigentlich, in Anführungsstrichen. Sobald ihr anfangt, sich auf Gott zuzubewegen, werden solche Dinge automatisch kommen. Das gehört einfach zum Zu, weil der Vater will ja euch beschenken. Er will mit euch reden und er will, dass ihr anfangt, das, was ihr gefüllt seid im Herzen, dass es auch rauskommt. Es muss raus. Dessen, was das Herz voll ist, geht am Mund über. Und deswegen ist das so wichtig. Und wir merken das auch, je mehr man solche Dinge tut, umso mehr wird es. Das ist wie ein Springbrunnen. Und je mehr man den anschaltet, umso mehr kommt da oben raus. Man kann es gar nicht ändern. Und das ist wichtig. Das ist so wichtig. Weil dann wirst du sicherer. Du wirst in der Beziehung mit dem Vater sicherer. Du wirst sicherer mit dem, was du bist. Und dann ist es egal, ob hier vorne einer laut brüllt und sagt, wir müssen alle hinausgehen. Weißt du, das sind die richtigen Überevangelisten, die nehme ich immer gerne so als Beispiel, weil das ist immer original. Wenn die dann hier vorne stehen und richtig und du denkst, boah, alter Schwede. Und da brüllt dir das ins Ohr. Du musst rausgehen, nur wer die Verlorenen zum Herrn bringt, da ist wahrhaftig ein Christ. Wenn du weißt, dass du ein Lehrer bist, hilft dir das überhaupt nicht. Und wenn du noch nicht richtig weißt, wer du bist, dann denkst du, oh Gott, ich habe vorige Woche auf Arbeit versagt. Da war die Situation, ich habe es genau vor Augen und ich habe versagt. Aber das ist doch nicht das, was der Vater will. Weil wenn du willst, dass du Lehrer bist, dann sagst du dem, klopfst du auf, treff dich auf die Schulter. Das ist stark. Geh mal vorne weg. Und ich kümmere mich dann um die, die du gebracht hast. Weil dafür bin ich da. Oder der Hürde. Dafür sind solche Dienste, die für die Gemeinde da sind, um die Leute dort drin, die dann von draußen kommen, zu begleiten, ihnen den Weg zu weisen zum Vater, damit sie lernen, wer sie sind. Und dann geht's weiter. Versteht ihr das? Aber das geht nur, wenn ich weiß, wer ich schon bin. Und dann kann mich das nicht beeindrucken. Weil ihr Evangelist, da wird ihr in diesem Raum bestimmt ein paar finden, die völlig seiner Meinung sind und sagen, ha, da hast du recht. Hey Leute, habt ihr das alle nochmal gehört? Außerdem ist er geistlich ganz weit vorn. Wir müssen jetzt alle raus auf die Straße. Ich kenne Leute, die sind Lehrer, wenn die auf die Straße gehen und jemandem was vom Evangelium erzählen wollen, das ist grauenvoll. Die armen Leute. Ja, wenn du einen Evangelisten siehst, der wirklich das kann und der geht auf den Menschen zu, das müsst ihr mal erleben. Erstens ist er ruckzuck beim Thema. Der Mensch fühlt sich nicht angebinkelt deswegen oder belästigt oder genervt. Und er redet und redet und es passiert etwas. Wenn der Lehrer hingeht, da fängt er schon an zu überlegen, wo fängt er denn überhaupt an? Puh, Adam, Eva? Wo fange ich eigentlich an? Währenddessen der Evangelist einfach nur voll ist von dieser Herrlichkeit und sagt, boah, das musst du erlebt haben. Das habe ich, und das war ich ja auch so. Ne? Ich war völlig betrunken, wo ich bekehrt war, war ich immer völlig, also ich war noch in der Welt, ich habe immer früher viel Bier und Schnaps und was auch immer. Und dann war ich Christ geworden, von mir aus, ich bin Gott begegnet, ich bin geheilt worden, ne? Und wiederhergestellt worden an allem so. Und dann bin ich losgelaufen und musste ich natürlich all meinen Freunden erzählen. Das ist ja Logo, ne? Die haben alle gedacht, ich habe eine neue Droge. Kannten mich ja. Und dann erzählst du, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ihr müsst das erleben. Ihr müsst den Gott mal erleben, den ich erlebt habe. Den müsst ihr mal. Am Ende wurden alle bekehrt. Und da hat sich auch keiner aufgeregt gefühlt. Ich weiß noch, da war meine Geburtstagsfeier, da saß ich so am Stuhl. Meine damalige Freundin so neben mir und dann standen vor mir 20 meiner Freunde und jeder hat mir irgendeine Frage gestellt, das Wort abgefrühstückt. So hier. Dann wurden die 20 abgefrühstückt und dann bin ich aufgestanden und los. Und da hat es alles genutzt. Ich denke, da will ich nicht wissen, was ich damals alles so erzählt habe. War bestimmt auch viel Grauenvolles dabei. Und dann lernst du durch Lehre kennen immer mehr, mehr, mehr. Und irgendwann konnte ich es nicht mal mehr jemandem erklären. So weit war das dann schon. Da ich dachte, oh Gott, wo fängst du denn an? Adam, Eva. Urschuld. Die Leichtigkeit war weg. Die Leichtigkeit war weg. Und das war aber das, was mich immer am meisten gefetzt hat. Weil wenn ich einfach losgelaufen bin, gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe schon mal das Beispiel, ich bringe es jetzt nicht nochmal. Ich hatte früher schnell Einstieg zu einer Frau, manchmal so auf der Straße, wenn ich einer begegnet bin und die hat geraucht, habe ich gesagt, hey, Rauchen macht schwarze Brustwarzen. Dann hat die mich angeguckt, weißt du, Macke? Ich habe gesagt, ja, aber pass auf. Ja, das ist blöd, ne? Ich weiß. Mache ich jetzt nicht mehr. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht anders tun. Aber ich war auch in 5 Minuten beim Thema. Ist jetzt die Frage. Ich glaube, dass sich daran keine Frau mehr erinnert hat, nach dem, diesem blöden Spruch. Ja, jetzt schon. Aber mir geht es bloß darum, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, oh, darf man denn das jetzt sagen? Darf man denn als Christ so sprechen? Darf man überhaupt so sein? Das war mir egal. Weil derjenige war mir wichtig, dass ich ihm Christus predige. Und dann war mir das egal, wie ich den Einstieg schaffe. Das war mir völlig egal. Aber wenn diese Leichtigkeit verschwunden ist, dann wird es immer komplizierter und komplizierter. Versteht ihr? Das will ich eigentlich bloß damit hinaus. Und der richtige Evangelist, der kann das, der macht das vielleicht nicht so wie ich damals, aber der macht das vielleicht auch auf so eine Art, Und da kann das dann halt. Und dann ist dann mit denen ein Gespräch und denkst, bei dem ist es ganz leicht. Warum ist es bei mir nicht so? Könnte daran liegen, dass es nicht deins ist. Ganz einfach. Dass es nicht deins ist. Auch wenn es wichtig ist, aber es ist nicht deins. Und das ist wichtig. Weil wir predigen sowieso durch das, wie wir sind. Einfach wie wir sind. Wird schon sichtbar. 100% auf Arbeit, überall. So wie wir sind, wird es sichtbar. Ne? Und das wird dann greifbar für einen selber. Greifbar für einen selber. Ich weiß noch, wo ich gewechselt habe, meine Arbeitsstelle von, war ich 11 Jahre in der Firma gewesen, ich wusste, die Zeit ist um, ich muss raus. Komischerweise, da hat mein jetziger Chef angerufen, das hat gerade alles genau gepasst. Und da habe ich zum Herrn gesagt, also wenn ich jemals die Firma wechsle, von Anfang an, klar Chef. Also ich nein zum Bewerbungsgespräch, hallo, ich bin der und der, ja, schön, setzen, bla blub, bisschen hin und her. Und dann irgendwann, gegen Ende des Gesprächs, habe ich gesagt, ach so, im Übrigen, ich bin Christ. Hast du totale Vorteile, sagte ich. Ich klaue nicht, ich komme pünktlich, bin nie krank. Und was habe ich noch gesagt? Irgendwas habe ich noch gesagt. Da lacht er und sagt stark. Dachte ich, buh, das war gut. Dann ging es um Gehaltsvorstellung, habe ich gesagt, ja. Der Preis ist hoch. Ich weiß, was ich wert bin. Nee, Quatsch. Aber ich meine bloß, das heißt, da wollte ich von Anfang an mal so eine klare Linie haben. Nicht immer dieses, sondern ich habe von Anfang an einfach gesagt, was ich bin. Und ich habe auch geglaubt, dass ich das so bin. Und ich bin seitdem ein Tag bis jetzt, glaube ich, mein Leben krank gewesen. Also auf Arbeit so direkt. Und da bin ich Gott sei Dank dankbar dafür. Das ist stark. Ja? Mein Chef ist mittlerweile, habe ich getauft, ne? Mein Chef. Das ist stark, danke Herr. Das ist wirklich seine Gnade. Das hat nichts irgendwie. Das hat mit dem Gespräch nichts zu tun, aber ich meine bloß so, wisst ihr, dass man diese Leichtigkeit hat, dass man das ist, was man einfach ist und das also sorgt und das ist gut. Punkt. Und die meisten von draußen haben damit kein Problem. Glaubt mir. Ich komme aus der Welt, da ist es gar kein Thema. Wenn du da aus der Straße ein bisschen rumzuckerst, da hätte ich früher gesagt, ich will von dem Zeug auch was. Nur Christen haben damit ein Problem. Mal aufgefallen? Sind meistens nur Christen, die immer ein Problem haben. Die von der Welt? Nee, ich hatte damit auch okay, das ist völlig Ritze. Wenn nicht, hätte ich sie einfach links liegen gelassen. Diejenigen haben gesagt, schön, die haben eine Macke, cool. Aber mehr hat sie doch darüber nicht nachgedacht. Das beeinflusst dich dann und sagst, das ist ja ganz unanständig, was du da machst. Wenn ich betrunken war, hätte man mich mal sehen müssen, wie unanständig ich war. Ich bin auch auf allen Vieren über den Gehweg. Habe ich auch nicht darüber nachgedacht. Ob das jemanden anstößig findet oder nicht. War doch mir egal. Weil der war nämlich versnoppt. Die Alten. Habe ich aber gedacht. Aber so ist es doch gewesen. Und das ist es eigentlich auch heute. Das ist die Einfachheit, die es eigentlich ausmacht. Immer wieder. Und wenn ich nicht mehr versuche, etwas zu sein, sondern einfach nur bin. Und das ist, komme ich wieder zurück zum ersten Thema. Wenn du gelernt hast, als Christ noch dein Leben zu leben. Wenn du es nicht verlierst. Dann bist du einfach der und bist einfach so da, wie du bist. Mehr ist es nicht. Und dann kannst du also sein, wie du bist. Und dann akzeptieren dich deine Brüder und Schwestern als dem. Und wenn da mal was Bescheidenes aus deinem Mund rauskommt, dann könnt ihr dir das auch verzeihen. Andi, predigt dir zu lang oder warum rufst du mich an? Wie geil ist das denn? Ich wollte gerade rangehen. Okay, ich hör auf. Nee. dann bist du einfach da, der du bist und dann ist das auch okay, wisst ihr? Das habe ich lange gebraucht. Ich habe immer gedacht, oh, als Christ darfst du das nicht mehr sagen, das nicht mehr sagen, das nicht mehr. Und du bist. Und ich bin eigentlich so ein lockerer Typ und ich mag auch gerne mal ein bisschen Faxen machen und auf Arbeit ein bisschen rumkaspern. Das ist ein bisschen meins, ich kasper halt einfach gerne. Ich bin noch ein kleines Kind. Und dann durfte ich das alles nicht mehr. Und das hat sich nur wie in so ein Korsetten, das wurde irgendwie immer enger. Und irgendwann habe ich auch zum Herrn gesagt, boah, also hätte ich gewusst, was ich von Saftleuten hier einheirate. Hätte ich es nicht gemacht. Hätte ich es nicht gemacht. Weil mir wurde was anderes da versprochen, habe ich gesagt. Ich bin frei, haben sie gesagt. Ich muss ja nichts mehr und blub, blub. Ne? Und deswegen sage ich, wir müssen wieder lernen, erstmal so zu sein, so zum Vater zu kommen, wie wir sind und darauf vertrauen. Und das ist halt die Gewissheit, die ich in meinem Herzen trage, dass Gott das verändert. Gott wird das verändern, automatisch, 100%. Das kann ich jedem hier garantieren. Aber in einer einfachen, guten Art, ohne Zwang, sondern einfach und gut. Und das ist wichtig zu wissen. Und da ist kein Druck dahinter, ist kein Zwang dahinter, sondern immer wieder ein Locken. Immer wieder ein Locken. Der Vater kommt immer wieder und sagt, hey, ich lass doch mal was probieren. Du hast den Heiligen Geist noch nicht, pass mal auf. Bing, bing, bing. Und schmeckt's? Und du sagst, wow, wow. Und der Herr sagt, ja, dann entscheide dich, das oder das. Und dann musst du dich wieder entscheiden. Und so ist es oft in meinem Leben. Und ich glaube an jeden. Es gibt Dinge, die kannst du vorprobieren, probieren, wie auch immer das man nennen mag. Und dann sagt der Herr, was möchtest du? Das Neue oder das Alte? Wo möchtest du bleiben? Und ich habe immer zum Herrn gesagt, ich will der neue Weinschlauch bleiben, wo der neue Wein rein kann. Und das ist etwas, was ihr im Herzen selbst mit ihm bereden müsst. Vater, so bitte ich dich jetzt einfach für die Zeit, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du wirklich falsche Bilder aus unserem Herzen nimmst, Herr. Und Vater, ich bitte dich, dass du wirklich jeden Einzelnen berührst. Vater, berührst, berührst, berührst. Und dass wir heute auch wieder neue Dinge einfach erleben, Herr. Und dass jeder von uns wirklich deine Gegenwart schmeckt und fühlt, Herr, fühlt. Fühlt, riecht, hört, sieht, egal wie, Herr. Aber dass sich das verändert, Herr. Und dass wir merken, dass wir so in dir so geliebt sind, Herr. Und dass wir uns als Kinder wiedersehen. Als wirklich angenommene Kinder bei dir, Herr. Wo Christus alles für uns getragen hat, weil er unser Bruder ist. Und ich bin dir so dankbar dafür, Jesus, dass du so ein guter Bruder bist. Dass du das wirklich für mich gemacht hast und für jeden Einzelnen hier, Herr. Ich bin dir dankbar dafür. Und ich will dich bitten, Herr, dass wir das wirklich begreifen, Vater, dass wir vor dir sind mit völligen Händen, leeren Händen und sagen, Vater, alles, was du geben kannst, ich möchte es heute haben, Herr. Was mein Herz heute tragen kann, ich möchte es neu haben, Herr. Was ich verloren habe, soll wieder aufgeschüttet werden, Herr. Die alten Quellen sollen wieder hervorsprudeln, das wirklich lebendige Wasser. Vater, ich will aufhören, Dinge zu beurteilen und zu richten, die ich nicht kenne. Aber ich will, dass du mir deins gibst, was für mein Leben ist, Herr. Ich will einfach das genießen, was von dir kommt, Vater. Genießen, wirklich genießen, Herr. Denn ich glaube, das Leben mit dir ist kein Drahtseilakt, sondern ein wirklicher Lauf einer riesigen Wiese, Herr. Und dafür danke ich dir, Vater, dass du es nie schwer gemacht hast, dass selbst so ein Bauer vom Bau wie ich das begreifen kann. Danke, Vater, dass du es wirklich dem Weisen, wirklich wirst du es verbergen, Herr. Aber uns Kindern, den Törichten, denen wirst du es offenbaren, Herr. Und so bitte ich dich, Vater, dass das immer mehr zunimmt, Herr, dass wir uns nicht auf unsere Stärke verlassen, Herr, sondern bei dir sind, Herr. Und von dir kommen, Herr, alle guten Dinge. Und Vater, so bitte ich, dass du wirklich im Geiste für jeden heute ausgießt, Herr, dass das seiner Not begegnet wird, Herr, egal ob am Leib, ob in der Seele, am Geist, was er bedarf, Vater, dass du das ausgiebig schenkst, 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 Herr, dass die Menschen das spüren, Herr, wenn sie Heilung benötigen, dass der Geist durch sie hindurch fließt und sie spüren, dass das jetzt gesund wird, Herr. Vater, dass wirklich der Leib wiederhergestellt ist mit deiner Gegenwart, Herr. Denn keine Krankheit soll sich bei dir halten, Herr. Vater, ich bitte dich, dass wirklich unser Geist wirklich von dir erfrischt wird, Herr. Dass wir neue Dinge erleben, Herr. Und dass wir einfach begeistert sind, richtig begeistert in unserem Herzen von den guten Dingen, die du tust. Dass wir uns dort nichts vormachen brauchen und kein falsches Gesicht aussetzen müssen, Vater, sondern einfach ehrlich vor dir sein können, Herr. Und wenn wir schlechte Laune haben, dann kommen wir mit schlechter Laune vor dir, Herr. Und wenn wir gute haben, mit guter, Herr. Denn du nimmst so, wie wir sind, Herr. Aber du lässt uns nicht so, weil du uns sehr, sehr liebst, Herr. Und das ist gut, Vater. Danke, dass dein Geist in unserem Inneren diesen Weg der Heiligung angefangen hat. Und Geist Gottes, du sollst diesen Weg vollenden. Du fängst ihn an zu gehen und du bringst uns auch dorthin, Herr. Du befähigst uns überhaupt dorthin zu gehen, Herr. Es sind nicht wir, die diese Kraft haben, sondern der Geist, der in uns lebt. Wenn du das bist, Herr, dann verlangen wir das nicht von anderen, Herr. Sondern wir befeuern andere, diesen Weg einzuschlagen mit dir. Um zu merken, dass es das Beste ist, Herr. Und dass das kraftvoller ist als alles andere, Herr. Lass das fließen, Vater. Dann immer wieder neue fließen, 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 Herr. Dass wir wirklich von dir erfrischt und durchatmen können, Herr. Und begeistert sind von deinem Wesen, Herr. Und dich uns richtig geliebt fühlen, Vater. Und angenommen, Herr. Denn das ist begeistern, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du anders da bist, als was mir manche gesagt haben, Vater. Danke, Herr, dass du alle Bilder so veränderst, Herr. Und dass diese Wahrheit mich frei macht von all diesen Lügen, Herr. Und darum bitte ich dich, Herr. Und ich weiß, du hast Geduld da drin. Ich danke dir, Herr. Lass es fließen, Vater. Lass es fließen, Herr.